Shalom und einen guten Morgen wünsche ich euch zu dem kurzen Input über die Königreichskultur aus der Bergpredigt Matthäus 5 bis 7. In der momentanen Zeit, die ja von Angst, von Sorge, von Unsicherheit geprägt ist, hat sie eine ganz große Relevanz. Und so heißt unser Thema heute: Jesus appell an seine Nachfolger, sich nicht zu sorgen und sich auf das Entscheidende auszurichten. Jesus hat durch die Bergpredigt in Matthäus 5 bis 7 die Kultur vermittelt, die in seinem Königreich herrschen soll. Jemand hat mit Recht gesagt, diese Worte Jesu sind wie die Abschrift der himmlischen Gesetzmäßigkeiten. Die Bergpredigt beschreibt also Qualitäten, welche die Bewohner des Himmels besitzen. Also zum Beispiel Demut, Barmherzigkeit, Reinherzigkeit, Sorglosigkeit, Hunger nach mehr von Gott und so weiter. Und so wünscht sich unser himmlischer Vater, dass wir Jesus ähnlicher werden, immer ähnlicher werden und dass diese wunderbare DNA des Heiligen Geistes immer mehr in uns einfach Gestalt annimmt, sodass sein Wille auch schon hier auf der Erde geschieht, wie das jetzt schon im Himmel der Fall ist. Jesus wollte seinen Nachfolgern klar machen, dass er nicht gekommen war, ihnen eine neue Religion oder einen neuen Katalog von Verhaltensregeln, von Geboten, von Verboten aufzuzwängen. Er wollte ihnen sagen, dass Gott ihnen einen neuen Geist in ihr Inneres geben wollte, damit sie nach seinen Gesetzmäßigkeiten leben würden. Und seine Botschaft war, dass der neue Wein, den er bringen würde, nicht einfach in alte Weinschläuche gegeben werden kann. Dieser neue Wein kann nur von einem Herzen aufgenommen werden, das bereit ist, umzudenken und das sich aktiv und kooperativ nach dieser Veränderung und dieser Entwicklungsarbeit des Heiligen Geistes ausstreckt. Und so hat Jesus in der Bergpredigt aufgezeichnet, welches Umdenken, welchen Veränderungsprozess, welche Transformation der Geist Gottes am Herzen eines bekehrten Menschen vornehmen möchte, wenn er dazu eingeladen wird. Und heute möchte ich ein paar Gedanken zum Text aus Matthäus 5, 38 bis 48 machen. Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung? Und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte. Und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen, ohne sich abzumühen, und ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich gekleidet werdet, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen. Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir anziehen? Was sollen wir essen und trinken? Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Ja, Martin Baron hat mit Recht gesagt, dass Angst und Sorge die größten dämonischen Kräfte sind, die Menschen momentan quälen. Jesus wusste allzu gut, dass wir Menschen leicht in einen Strudel der negativen Gedanken geraten können. Wir leben in einer Zeit, wo Menschen in nachvollziehbarer Weise in Sorge leben. In Sorge um ihre Arbeit oder gar um ihre Existenz. Und dann gibt es viele ältere und gesundheitlich vorbelastete Menschen, denen das Schaudern kommt, wenn sie den Blickwinkel unserer Medien ernst nehmen. Und in Italien, wo die existenzielle Not bereits viel, viel massiver anklopft als bei uns, hat sich kürzlich eine Psychologin mit folgenden Worten an das Volk gewandt. Ich versichere Ihnen, dass bei einem weiteren Lockdown weit mehr Menschen verhungern und an Selbstmord sterben werden, als an dem Virus. Und wir leben tatsächlich in einer Zeit, wo Jesus dir und mir als allererstes sagen möchte, verbringe mehr Zeit, dich mit meinem Wort, meinen Verheißungen und meiner Gegenwart auszusetzen, aus den Meinungen und den Einschätzungen von Menschen und Medienkanälen. Ich möchte uns ermutigen, einmal ganz ehrlich die Zeit gegenüberzustellen, in der wir aktiv Gottes Wort lesen und seine Gegenwart suchen, mit der Zeit, in der wir uns mit Nachrichten, mit Social Media und Unterhaltung beschäftigen. Ernährungswissenschaftler sagen, sag mir, was du isst, und ich sage dir, wer du bist und wie du dich fühlst. Ja, das ist natürlich überspitzt, hat aber durchaus Parallelen, wenn es um die geistliche Ernährung geht. Verbringe also mehr Zeit, dich mit meinem Wort, meinen Verheißungen und meiner Gegenwart auszusetzen, aus den Meinungen, den Einschätzungen von Menschen und Medienkanälen, möchte Gott uns heute sagen. Und das Zweite, das Jesus seinen Kindern sagen möchte, glaube nicht, alles im Griff haben zu können. Wenn wir zum Beispiel ernsthaft krank werden, wenn Beziehungen auseinanderbrechen, wenn jemand stirbt, wenn zum Beispiel eine Partnerschaft von jemandem gesucht wird, da sehnt sich jemand nach Liebe und es klappt einfach nicht. Ja, in solchen Situationen merken wir können vieles weder machen noch erfolgreich arrangieren. Wir Menschen haben einfach nicht alles im Griff und müssen es auch nicht. Und Jesus warnt uns im Gleichnis vom reichen Kornbauer eindringlich, dass wir uns nicht Scheunen bauen sollen, um uns eine sichere Zukunft unabhängig von Gott aufzubauen. Gott möchte uns also als Zweites sagen, glaube nicht, alles im Griff haben zu können. Und das Dritte, das Jesus seinen Kindern sagen möchte, deinem himmlischen Vater zu vertrauen, bringt dich weiter, als dich zu sorgen. Ja, wir haben es gelesen im Vers 32, da hat Jesus gesagt, denn um diese Dinge geht es den Heiden, Menschen, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Und Jesus fordert uns heraus, dass wir unsere aktuellen Situationen, unsere aktuellen Bedürfnisse als Chance nutzen, dass wir Gott gerade jetzt als liebenden und umsorgenden Vater kennen und erleben lernen können. Sorgt euch nicht, sagt Jesus. Verlass dich nicht zu fest auf dich selbst, auf das, was du meinst zu sein oder auf das, was was von dir aufgebaut worden ist. Vertraue mir wie ein Kind, dass da noch jemand ist, dessen Möglichkeiten unendlich mal größer sind als die deinen. Vertraue mir, dass ich den größeren Überblick habe als du und dass ich dein Liebender, dein himmlischer Daddy bin, der deine Bedürfnisse kennt und gut kennt. Vertraue mir, dass ich dich in meinem liebenden Blick habe und dass du nie aus meinem Blick rausfällst, was auch immer passiert. Wenn ich für eine wilde Blume ein solches elegantes Kleid schaffen kann, die doch nur kurz lebt, dann werde ich sicherlich auch für mein Volk sorgen, das mich anbetet und mir dient. Und auch die Vögel des Himmels, sie zeigen Gottes Sorge für seine Geschöpfe. Und sie predigen uns, diese Vögel, wie unnütz es ist, sich doch Sorgen zu machen. Sie säen nicht, noch ernten sie. Und doch ernährt sie Gott in seiner großen Treue. Und da wir in Gottes Schöpfungshierarchie vorzüglicher sind als die Vögel, können wir sicherlich erwarten, dass er sich unserer Bedürfnisse annimmt. Gott hat sich seinem Volk im Alten Testament viele Namen gegeben, Namen, die ihn beschreiben. Und Gott hatte Abraham versprochen, ihn zum Vater vieler Völker zu machen. Und als Abraham mit 99 Jahren immer noch kinderlos und verzweifelt war und ohne Hoffnung und allen Glauben aufgegeben hatte, da hat Gott ihm gesagt, Abraham, du sollst wissen, dass einer meiner Namen El Shaddai ist. Wisse, dass ich dein Gott El Shaddai bin, der Gott, der mehr als genug ist, auch für deine Situation. Und so ist Abraham mit 100 Jahren tatsächlich noch Stammvater einer großen Nation geworden. Und das Wort Shaddai, es entspringt dem gleichen Wortstamm wie demjenigen der weiblichen Brust. Und tatsächlich spendet die Brust der Mutter dem Säugling Nahrung, Schutz, Geborgenheit, Trost, kurz gesagt alles, was es braucht. Und Gottes Volk Israel hatte Gott immer wieder als El Shaddai erlebt, als der Gott, der mehr als genug ist. Ja, Israel musste vom allerersten Moment an lernen, als sie Mose trafen, bis ins verheißene Land kamen und auch dort, dass ihre einzige Hoffnung El Shaddai war, der Gott, der mehr als genug ist. Und Gott hat sie nicht herausgeführt und zack, schon waren alle Probleme gelöst. Gottes Volk sollte es vielmals lernen, nach so langer Gefangenschaft, nach so langer eigener Lebensweise auf Gott zu vertrauen, der für sie mehr als genug sein wollte. Deswegen kamen die Schwierigkeiten. Aber ob sie nun Befreiung, Wasser, Nahrung oder Gesundheit brauchten, Gott erwies sich während den ganzen 40 Jahren ihrer Wüstenwanderung als El Shaddai, als ihr Gott mehr als genug war. Und Gott hat sein Volk von 3 bis 5 Millionen Menschen während 40 Jahren, 40 Jahren, also fast während 15.000 Tagen, mit Wasser, mit Manna, mit Wachteln versorgt. Nehmen wir mal an, dass sich jeder der 4 Millionen Menschen begnügt hätte mit einer Tagesration von einem Goma Manna, was einem Hohlmaß von etwa 2 Litern entspricht. mit 3 Litern Wasser, was wahrscheinlich nicht gereicht hätte, um in der heißen Wüste überleben zu können. Und mit, sagen wir mal, 2 Zehntel Goma Wachteln. Ja, dann hätte das ein gewaltiges Volumen von 20.800 Kubikmeter Nahrungsmitteln entsprochen. Und um 20.800 Kubikmeter rein volumenmäßig transportieren zu können, wären zum Beispiel 344 Zweiachsen-Eisenbahnwagen der SBB nötig gewesen. Ganz praktisch ausgedrückt, am Tag des Sabbats, oder vor dem Sabbat besser gesagt, hätte der Versorgungszug also eine Länge von 6,19 Kilometer betragen, was etwa einer Wegstrecke hier vom CCP bis zum Jumbo Eiholz entsprechen würde. Hör Gott, bekommt keine Panik, auch wenn die Bedürfnisse noch so riesengroß sind. Und auch Jesus hatte sich im Neuen Testament immer wieder als der Allgenügsame erwiesen. Die Speisung der 5000, die Auferweckung des Lazarus oder all diese Heilungen, das waren nichts anderes als Offenbarungen von El Shaddai durch Jesus Christus. Und wenn Jesus dich heute daran erinnert, sorge dich nicht, dann möchte er dir sagen, dass seine Fürsorge viel größer ist als deine Besorgnis um die Dinge des Lebens. Und so sagt er dir, vertraue dich mir an in dieser sorgenerregenden Zeit. Ich bin der Heiland, ich bin der Retter der Welt. Ich habe Macht über das Leben und über den Tod. Und ich kenne deine Sehnsucht, ich kenne deine Not, ich kenne deine Bedürfnisse. Und ich liebe dich. Vertraue mir. Ich schenke dir eine größere Perspektive, als du dir je selber geben könntest. So kennst du ihn schon, diesen wunderbaren himmlischen Vater. Und stehst du in einer lebendigen Beziehung mit ihm? Gerne erkläre ich dir, wie du in eine solche hineinkommen kannst. Ja, Menschen aller Zeiten haben gespürt, dass sie die Sünde trennt vom absolut gerechten und heiligen Gott, der die einzige Quelle des Lebens ist. Und so hat der Mensch zu aller Zeit versucht, sich Gott durch Religion, durch eigene Leistung oder durch gute Werke zu nähern. Aber die Kluft zwischen dem gerechten und dem heiligen Gott und dem sündigen Menschen ist viel, viel zu groß, als dass sie durch menschliche Leistung überwunden werden konnte. Und weil Gott aber den Menschen so sehr geliebt hatte, dass er nicht wollte, dass dieser am Ende seines Lebens in der Hölle landet, ist er in Jesus Christus Mensch geworden und hat stellvertretend für uns am Kreuz sein Blut vergossen. Und all diejenigen, die Jesus Christus als ihren persönlichen Erlöser annehmen, die erleben, wie ihre Sünde, wie die Trennwand zwischen ihnen und Gott steht, wegfällt. Und sie erleben, wie sie in eine neue, lebendige Freundschaftsbeziehung mit dem Schöpfer dieser Welt eintreten können. Sie werden angeschlossen an der göttlichen Quelle des Lebens. Und sie erleben, wir erleben dadurch eine völlig neue, eine begeisternde, eine belebende Dimension bekommt und verändert wird. Wenn du Jesus Christus noch nicht als dein persönlicher Erlöser angenommen hast, dann wäre genau heute der richtige Tag, das nachzuholen. Das ist der erste Schritt, um den himmlischen Vater kennen und ihm Vertrauen zu lernen. Wir leben in einer Zeit, wo Jesus dir und mir aber auch sagen möchte, befreit von der lähmenden Sorge und Angst, setze ich dich frei, aufzustehen und durch meinen Geist etwas zu bewegen. Angst lähmt brutal, das wissen wir. Aber Vertrauen, das befreit zum Handeln. Und gerade die Freiheit von der lähmenden Sorge, die macht es nämlich möglich, im Sinne Gottes zu handeln. Ja, Jesus war immer ein Meister darin, das Möglichste zu tun mit dem, was er in einer Krisensituation vorgefunden hatte. Als tausende Menschen hungrig waren, sagte er, ja, lasst uns mal sehen, was vorhanden ist. Und so machte er, dass aus einem Mittagsrönsch, der ihm ein Junge geweiht und dargebracht hatte, eine ganze Menge satt geworden ist. Und in einer Krise auf Jesus zu bauen, heißt dann eben nicht nur vertrauen, dass es gut kommt, sondern eben auch zu schauen, was er schenken möchte und was ich jetzt tun kann. Und gerade in der Krise, wenn wir am Anschlag sind, dann lädt Jesus sein Volk ein, aus seiner Gnade, das heißt aus seinen Ressourcen zu leben. Und es ist immer etwas da, was ich tun kann und von Gott bekommen kann. Ich muss nur hinschauen, ich krieg's geschenkt. Aus Gnade finde ich es vor. Und Gott will sein Volk in dieser Zeit der lähmenden Lethargie auch mit einer neuen Kreativität und einem Pioniergeist ausrüsten. Er will durch sie geistgewirkte Initiativen freisetzen, sodass Menschen zum Leben und zu der Suche des lebendigen Gottes ermutigt werden, der in ihrem Leben Neues schaffen und eine neue Perspektive geben möchte. In dieser Welt nimmt die lähmende Angst immer mehr überhand, welche nichts anderes als das Gegenteil von Glauben ist. Es ist eine zerstörerische, eine lähmende Kraft, die im krassen Gegensatz zum Geist Gottes und seinen Wegen steht. Wir lesen in 2. Timotheus 1,7, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und diese Geisterkraft, diese Geisterliebe, diese Geisterbesonnenheit, der wohnt in dir, wenn du ein Kind Gottes bist. Und Gottes Geist manifestiert sich durch sein Volk in dieser Welt und bewegt sich im entgegengesetzten Geist. Darüber haben wir letztes Mal gesprochen. Wo Hass verbreitet wird, da können Kinder Gottes in der Kraft des Geistes Gottes Liebe zeigen. Wo Intoleranz überhand genommen hat, können sie Loyalität, Liebe, Annahme, Vergebung üben. Wo beherrscht wird, können sie dienen. Wo Gier, wo Egoismus dominieren, können sie das Klima mit Großzügigkeit und Freigebigkeit entscheidend verändern. In einer Krise auf Jesus zu bauen, heißt auch zu entdecken, was Gott uns durch seine Gnade aus seinen Ressourcen schenken möchte, um es anderen weiterzugeben. Ja, durch den Lockdown und den Wegfall vieler Live-Gottesdienste sind in diesem Jahr beispielsweise auch die meisten Missionskollekten ausgefallen. Und so ist es uns als Vorstand ein Anliegen, gerade auch aus CCP die biblischen Prinzipien umzusetzen und von dem empfangenen Einnahmen bis Ende Jahr noch etwas weiterzugeben und bewusst noch einige ausgesuchte Missions- und Hilfsprojekte zu unterstützen. Und wenn jemand diese Absicht, in die Missionsarbeit zu sehen, zusätzlich unterstützen möchte, dann darf er das durch eine Einzahlung auf das Gemeindekonto mit dem entsprechenden Vermerk natürlich gerne tun. Jesus sagt, dass Menschen, die Gott nicht kennen, sich Sorgen um ihre Zukunft machen. Aber er sagt auch, dass unser himmlischer Vater im Himmel ganz genau weiß, was wir brauchen. Und Gott machte uns nicht zu seinem Bilde, ohne mit uns ein höheres Ziel zu haben, als dass wir bloße Konsumenten würden. Wir sind hier, um ihn zu lieben, um ihn anzubeten, um ihm zu dienen und um seine Interessen auf dieser Welt zu vertreten. Und deswegen hat Jesus hier, aber auch in den ganzen Gleichnissen, vor allem der Sorge als erstes den Kampf angesagt. Nämlich dem Bekümmertsein, dem Grämen, der Kontrollsucht, dem Sicherheitsdenken, dem Hamstern, dem Vorsorgen. Und Sorglosigkeit im Glauben befreit uns davon, alles selbst regeln zu müssen und das eigene Leben anders auszurichten. Und nach seinem Appell zur Sorglosigkeit hat Jesus uns dann noch eine grandiose, bundähnliche Verheißung geschenkt. Matthäus 6,33. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Und dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Jesus sagt ganz praktisch, wenn du Gottes Interessen an die erste Stelle in deinem Leben stellst, dann werde ich für die Erfüllung all deiner zukünftigen Bedürfnisse sorgen. Dann werde ich darauf achten, dass es dir nie am zum Leben Notwendigen fehlt. Ja, in unseren 32 Jahren, wo Tina und ich verheiratet sind, haben wir es angestrebt, dieses Prinzip umzusetzen. Und heute sind wir beschämt festzustellen, dass Gott uns in aller Unzulänglichkeit über Bitten und Verstehen mit seinem Segen überhäuft hat. Und als Paulus den Brief an die Philipper schrieb, saß er im Gefängnis. Er wartete auf seinen Prozess, der über Tod und Leben entschied. Und trotzdem sprühte dieser Brief von Optimismus. So lesen wir in Philipper 4,4 aus dem Gefängnis geschrieben. Freut euch, was auch immer geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten, mit Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihm. Dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Der Sorge, die Seele herunterzieht, die sie lähmt, setzt Jesus das kindliche Vertrauen in den liebenden Vater im Himmel entgegen, in dessen Hand all das liegt, dass wir nicht mehr selber im Griff haben. Oh, wie wunderbar, ihn kennen zu dürfen und zu wissen, dass er uns mit seinen offenen Armen auch heute entgegenkommt und sie uns entgegenstreckt. Herr, wir möchten dir danken für diese geniale Botschaft, die du uns gegeben hast in der Bergpredigt. Danke, dass du dir die Sorge übernommen hast, für uns zu sorgen. Danke, dass du uns sagen wolltest, dass du unser guter himmlischer Vater bist, der uns liebt mit einer wunderbaren, überschwänglichen Liebe. Und danke, Herr, für dieses Versprechen, das du uns gegeben hast, dass wenn wir zuerst dich und dein Reich, dein gutes Reich suchen, du uns alles schenken wirst, was wir brauchen. Du bist ein großer Gott. Du bist ein treuer Gott. Du bist auch heute noch der El Shaddai, der Gott, der mehr als genug ist. Und ich danke dir Jesus, dass du deine Verheißungen gerade in diesen Tagen neu umsetzt. Da, wo Menschen dir neu vertrauen. Da, wo Menschen dir neu ihre Sorgen übergeben. Du bist ein guter Gott, der uns lässt, anders zu leben, in einem anderen Geist, gesättigt und erfüllt mit der Liebe des himmlischen Vaters und ausgerüstet mit der Kraft aus der Höhe. Du bist ein guter Gott und wir danken dir, dass wir dich kennen dürfen. Amen.